Ein Handelskrieg ist am Laufen, chinesische Exportbeschränkungen für Batterien und Komponenten stehen im Raum und wir sehen gerade, wie europäische Batterieproduktionsprojekte der Reihe nach an die Wand fahren und damit die Abhängigkeit von China nicht verringert werden kann. Wir wollen heute mit unseren beiden Experten herausfinden, wie man es mit dem Aufbau von Gigafactories besser machen kann als bisher.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
Und damit herzlich willkommen bei Geladen, deinem Batterie-Podcast, der Stimme der Batterieforschung. Liebes Publikum, wir reden heute über den Aufbau von Gigafactories in Europa, in Deutschland. Und dafür haben wir zwei wunderbare Gäste eingeladen. Bevor wir sie vorstellen, klicken Sie doch gerne mal auf Abonnieren bei diesem Kanal, wenn Ihnen gefällt, was wir hier so machen.
Wir begrüßen heute Dr. Florian Degen und Dr. Christoph Neef. Herzlich willkommen im Podcast zum zweiten Mal.
Hallo.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, Herr Neef, Sie sind Projektleiter am Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung, kurz EASY, in Karlsruhe. Und Herr Degen, Sie sind Division Director Strategy and Cooperation Development bei der Fraunhofer-Einrichtung Forschungsfertigung Batteriezelle FFB in Münster. Herr Degen, wir beginnen mal mit Ihnen. Liebes Publikum, wir haben hier in diesem Podcast schon über den tiefen Fall, kann man sagen, von Northvolt gesprochen, Patrick und ich. Herr Degen, wie ist das denn? Sie haben das natürlich sehr, sehr nah wahrscheinlich begleitet durch Ihre Forschung. Was kann man denn aus diesem Fall mitnehmen? Was kann man daraus lernen, so für die Zukunft?
Das hat uns doch überrascht. Northvolt ist ja das Aushängeschild für Batterieproduktion made in Europe, auch als europäische Firma. Und Sie haben das als Fall beschrieben, also damit beziehen Sie sich auf die Meldung der Insolvenz in Eigenverwaltung. Das hat uns überrascht. Ich glaube, da kann man eine ganze Menge mitnehmen. Das jetzt in 2-3 Minuten runterzubringen, das wäre auch ein wenig unterkomplex. Ich glaube, wir kommen im Podcast an vielen verschiedenen Stellen dazu, warum das eben passiert ist, was die Schwierigkeit ist und was vielleicht auch mehr in Zukunft berücksichtigt werden muss.
So ganz konkret, Herr Neef, finden Sie, dass dieser Fall bewiesen hat, dass wir Europäer es nicht können? Oder gehen Sie davon aus, dass so ein zweiter Anlauf erfolgreicher wird vielleicht?
Also beweisen finde ich jetzt schon ein sehr hartes Wort. Ich denke, wir haben jetzt Erfahrungen gemacht mit Northvolt oder das Unternehmen hat seine Erfahrungen gemacht. Aber im Grunde war das Unternehmen noch nicht an der Stelle, wirklich im Wettbewerb zu stehen mit Asiaten. Also man war ja schon noch sehr stark mit sich selbst befasst oder ist immer noch sehr stark mit sich selbst befasst, was eben diesen Ramp-up angeht. Also dieser Beweis, ob wir Europäer das jetzt können und ob wir das auch wettbewerbsfähig können, den zu erbringen, steht eigentlich auch noch aus oder auch den Gegenbeweis zu erbringen.
Die Frage ist ja, wenn wir sagen Batterieproduktion in Europa, heißt das Batterieproduktion in Europa oder Batterieproduktion von Firmen mit europäischen Eigentümern? Weil es gibt ja tatsächlich eine Batterieproduktion in Europa und auch eine funktionierende Batterieproduktion in Europa, wenn ich nur nach Ungarn schaue, aber das sind asiatische Firmen. Also Batterieproduktion in Europe ist möglich, aber in dem Fall eben durch Unternehmen mit asiatischen Wurzeln. Und ich glaube, da muss man differenzieren, wenn man über Batteriezellproduktion in Europe spricht.
Uns interessiert natürlich besonders der Aufbau einer europäischen Batteriezellindustrie von europäischen Firmen, weil wir erleben das gerade, so diese politischen, geostrategischen Dinge, die da gerade passieren, USA, China, ein drohender Handelskrieg. Und das ist natürlich von enormer Wichtigkeit, dass man hier auch so eine gewisse Unabhängigkeit in Europa dann gewahrt hat, was solche wichtigen Dinge wie Batterien beispielsweise angeht. Herr Degen, wir wollen heute über diese Herausforderungen, die sowas mit sich bringt, so ein Ramp-up, das Hochfahren einer Gigafactory mal sprechen, aber vielleicht erstmal zu Beginn ganz allgemein, vielleicht können Sie jetzt einfach nur in so ein paar Stichworten mal sagen, was sind denn so die größten Hürden bei diesem Aufbau einer Gigafactory?
In den Anfängen, also in den vorderen Schritten der Batterieproduktion, habe ich zum Beispiel ein Lösemittel und das wird benötigt. Und wir hatten einen Fall beobachtet, wo ein Maschinenhersteller mit wenig Erfahrung das nicht berücksichtigt hat. Dieser Maschinenhersteller konnte das Slurry verarbeiten, hat aber dazu geführt, dass dann alle Dichtungen sich aufgelöst haben. Also das NMP hat nicht nur den Slurry aufgelöst, sondern auch sämtliche Dichtungen. Und dann lief sozusagen alles raus. Und das sind so Kleinigkeiten, wo dann auffällt, es fehlt einfach an Erfahrung an vielen Stellen. Ein anderes Beispiel, der Boden, der darf nicht sich elektrostatisch aufladen. Wir haben einen Fall beobachtet, da wurde dann Graphit mit hinzugegeben in den Boden. Das hat aber dazu geführt, dass der Boden weich wurde. Und dann konnte man den Boden nicht mehr benutzen, also musste man den Boden komplett entfernen und wieder einbringen. Das sind so lauter Kleinigkeiten, die man nicht auf dem Schirm hat, die aber überall ständig passieren. Das sind wirklich nur zwei ganz einfache Beispiele, aber das zieht sich an allen Stellen in der Batteriefabrik durch. Und diese Masse an Problemen, Herausforderungen führt dann in Summe immer wieder zu Delays. Das sind jetzt zwei Beispiele. Es gibt aber auch Produktionsschritte, wo es doch noch mehr Herausforderungen gibt. Und das ist vor allem ganz vorne in der Produktionskette. Das ist das Mischen und die Elektrodenbeschichtung.
Herr Neef, jetzt ist es so, ja, es gibt ja noch andere Beispiele in Europa, in Deutschland, wo auch Gigafactories versucht werden aufzubauen. Beispielsweise bei VW in Salzgitter, die Powerco dazu gegründet haben. Wie ist denn da so der Stand? Können Sie uns das mal kurz erklären? Läuft das gut bei denen so der Aufbau?
Ende letzten Jahres wurde eben berichtet, dass man jetzt mit der Maschineninstallation befasst ist. Das heißt, die Fabrik steht, die Maschinen werden angeliefert und werden dann aufgebaut. Das war Ende letztes Jahr. Ich gehe jetzt davon aus, dass man so im Moment an den Anfängen des Ramp-Ups eben ist. Das heißt, man fährt diese Maschinen ein, wahrscheinlich erstmal als Einzelprozess. Das heißt, noch nicht als Linie, wo vorne ein Material reingeht und hinten die Batteriezelle rauskommt, sondern eben als Einzelprozess, wie das, was der Florian Degen eben skizziert hat, zum Beispiel fürs Mischen und Beschichten. Vielleicht bewegt man sich jetzt auch schon dazu, eben diese verkettete Linie in Angriff zu nehmen. Das heißt, diese Prozesse dann aufeinander abzustimmen und eben wirklich zu versuchen, von vorne bis hinten zu produzieren. Aber ich vermute, das ist wirklich ein Optimierungsprozess, der sich noch das ganze Jahr lang dann ziehen wird. Und so ist die offizielle Kommunikation zumindest, dass man dann eben irgendwann im Jahre 2025 dann auch die ersten Zellen produziert an dieser verketteten Linie. Darüber hinaus wird es wahrscheinlich auch noch mal einen gewissen Optimierungsbedarf geben. Aber so würde ich das einschätzen im Moment bei der Powerco.
Jetzt macht VW bzw. Powerco vom Setup dieses Projekts deutlich was anderes, als Northvolt das gemacht hat. Die haben sich tatsächlich einen chinesischen Partner dort ins Boot geholt. Northvolt hatte die ja erst gegen Ende dieses Projekts, erst letztes Jahr, dann sozusagen extern reingeholt. Können Sie darüber mal berichten? Was macht VW hier besser als Northvolt?
Tatsächlich vermute ich, dass es in dem Fall das Beispiel, was Sie gebracht haben, also die Partnerschaft mit Gotion zum Beispiel, dass das eine Verbesserung und auch eine Beschleunigung darstellen kann, weil man sich damit natürlich einen Partner ranholt, der schon Erfahrung hat, nicht nur was das Produkt angeht, also die Batteriezelle, sondern eben auch den ganzen Produktionsprozess. Also das kann schon beschleunigen. Natürlich gibt's auch ansonsten Unterschiede zwischen der Powerco und Volkswagen und Northvolt. Also man hat ja den Eindruck, Northvolt ist auch etwas darüber gestolpert, dass sie sehr, sehr viel auf einmal machen wollten. Also es ging nicht nur um die Zellfertigung, sondern gab es auch ein Projekt zum Kathodenmaterial, zum Recycling, zu stationären Speicher, also eigentlich diese Anwendungssparte. Und dann hat man noch versucht, an unterschiedlichen Stellen eben gleichzeitig solche Gigafactories aufzuziehen. Also da ist sehr, sehr viel gleichzeitig passiert und man hat schon den Eindruck, dass jetzt Volkswagen und eine Powerco sehr viel fokussierter sind, was das Ziel angeht. Also die haben ihre Zelle, ihre Einheitszelle, die soll eben produziert werden. Dafür sollen die Gigafactories jetzt aufgebaut werden, die erst in Salzgitter. Außerdem ist das Unternehmen größer, hat hoffentlich auch das entsprechende finanzielle Backing, was eben notwendig ist. Und deswegen glaube ich schon, dass man schließen kann, dass die Herausforderungen hier vielleicht etwas kleiner sind oder besser gelöst werden können. Also nicht nur wegen diesen Partnerschaften, die man hat, sondern auch wegen diesem Fokus auf die Zelle und auf die Produktion und alles andere, was man sonst so denken könnte mit Recycling, spielt jetzt vielleicht nicht die Prio 1.
Ich sehe noch zwei weitere Punkte, wo Powerco definitiv einen Startvorteil hat. Das erste ist die Location. Salzgitter in Deutschland ist doch sicherlich was anderes, um talentierte Mitarbeiter zu bekommen, als jetzt Nordschweden. Der viel wichtigere Punkt ist allerdings, dass viele Mitarbeitende von der Powerco ja aus dem Volkswagen-Konzern kommen. Und man darf die organisatorische Komplexität nicht unterschätzen. Viele verlieren sich gerne in der technischen Komplexität und technischer Probleme, aber eben ein Start-up zu gründen, was ganz schnell 1.000, 2.000 Mitarbeiter hat, das stellt eine Firma auch vor wahnsinnige organisatorische Probleme. Und diese Kompetenz gibt es bei Volkswagen. Das ist ja ein Riesenkonzern. Wenn die was können, dann ist das Komplexitätsbeherrschung. Und nicht nur die Firma beherrscht ja Komplexität, sondern vor allem auch die Köpfe. Wir haben erlebt, dass wahnsinnig viele Mitarbeiter aus dem Volkswagen-Konzern in die PowerCo gewechselt sind und damit auch Kompetenz. Und ich glaube, das ist auch ein Riesenstartvorteil, den die PowerCo hat gegenüber Northvolt.
Sehr guter Hinweis, vielen Dank. Herr Neef, nochmal, jetzt ist es so, die Batteriezellpreise, wir haben das beobachten können, sind in den letzten Monaten sehr stark gefallen. Das sind allzeit Niedrigstpreise, die da gezahlt werden für chinesische Zellen vor allem. Wenn wir uns jetzt mal die Produktionsforschung, Produktionstechnik anschauen, gibt es denn da noch viel Potenzial, was dann wiederum zu noch günstigeren Zellen am Ende führen könnte?
Die Kosten bei der Produktion, das ist nur ein Aspekt. Wir haben auf der anderen Seite eben auch noch die Materialkosten. Ich glaube, das klammern wir mal aus, heute das Thema. Aber bei den Produktionskosten, also bei den Prozessen, da geht es dann einerseits um Effizienz, also Energieeffizienz, aber auch die Ausbeuteeffizienz. Jetzt sind wir wieder beim Stichwort Ausschuss. Aber auch bei Investitionskosten, also die Frage, wie groß muss ich eigentlich so eine Gigafactory bauen, wie viel Platz brauche ich dafür, wie viel Fabrikfläche brauche ich dafür, und dort gibt es ja einige Innovationen, die ja jetzt hoffentlich in den nächsten Jahren in den Markt kommen, die das alles reduzieren können. Aber nochmal zur Einschränkung, wir reden bei den Produktionskosten heute eben über, ich sag mal, 20-30% an den Zellkosten, der Rest sind Materialien und weitere Overheads, das heißt, den Hebel, den wir bei der Produktion haben, der ist gar nicht unendlich groß.
Diese 20-30%, die Christoph Neef gerade nennt, die setzen sich ungefähr zu je einem Viertel zusammen aus ein Viertel Energie, ein Viertel Personal, ein Viertel Abschreibung für die Maschinen und ein Viertel Sonstiges. Da gibt's an ganz vielen Stellen immer wieder Optimierungshebel. Zum Beispiel die Trockenräume sind wahnsinnig investitionsintensiv und energieintensiv. Es gibt Ansätze, Microenvironments nennt sich das, dass ich nicht einen ganzen Raum baue, sondern nur einen kleinen Environment, ein kleines Environment um die Maschine. Damit kann ich CapEx-Kosten, also Investitionskosten, sparen, aber auch Energiekosten. Also in Summe sind in der Produktion sicherlich 20-30% in den nächsten Jahren möglich an Kostenreduzierung, allein aus Technologiesicht. Und dann kommt natürlich dieser wahnsinnige Punkt Scrap Rate hinzu. Den muss ich umlegen, und einfach indem ich die Scrap Rate reduziere, kann ich auch die Kosten senken. In Summe, da ist viel Potenzial noch, um die Kosten runterzubringen.
Wagen wir noch mal einen Blick nach China, zum größten Zellhersteller der Welt, CATL. Vielleicht können wir mal an diesem Fall so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen als Außenstehende, was es eigentlich heißt, so eine Produktion aufzubauen beziehungsweise eher umzustellen, auch in diesem Falle. Wir wissen alle, CATL hat eine riesige Entwicklungsabteilung. Da wird immer von 10.000, teilweise 20.000 Personen gesprochen, die da drin arbeiten, und sehr, sehr großes Innovationspotenzial. Jetzt nehmen wir mal an, da ist jetzt eine Zellinnovation gemacht worden in dieser Abteilung. Und dann wird gesagt, wir wollen das jetzt hier wirklich in die Gigaproduktion bringen. Wie ist dann der Ablauf? Also wie läuft sowas? Was gibt es denn da für Zwischenschritte? Oder wird dann da gleich von einer bestehenden Produktion irgendwas vielleicht abgeschaltet oder umgeschaltet, dass man irgendwie das testen kann? Oder geben Sie uns da mal einen Einblick, bitte.
Normalerweise in der Forschung geht es ja mit der Coin-Zelle los. Dann bauen Sie einlagige kleine Pouchzellen, dann bauen Sie mehrlagige Pouchzellen, die werden dann größer, dann haben sie den Prototypen, dann das und dann ein ABC-Sample, bis sie dann in die Großproduktion gehen. Und auf dem Weg dahin kann noch viel schief gehen. Oder sie sagen aber, oh, der Markt hat sich geändert, vielleicht will ich auch gar nicht mehr diese Zelle produzieren. Das haben wir zum Beispiel bei den Natrium-Ionen-Batterien gesehen. Vor 2-3 Jahren wurden die auch groß angekündigt. Das war während der Zeit, als das Lithium besonders teuer war. Als die Lithiumpreise dann allerdings wieder runtergingen, machte eine Natrium-Ionen-Zelle betriebswirtschaftlich keinen Sinn mehr. Darum wurde diese Innovation dann auch nicht in den Markt eingeführt. Aber in Summe ist es wie bei jedem anderen Produkt auch: kleiner, größer, mehr Skalen, Prototyp A, B, C, dann auf einer Pilotlinie. Viele Firmen haben ja auch eigene Pilotlinien, Northvolt ja auch. Dort wird dann der Ramp abgemacht im Kleinen und dann wird's überführt in die Großserie, also in die echte Gigafabrik.
Dann sprechen wir an dieser Stelle mal über dieses große Wort Ausschuss. Da wissen wir ja, dass Northvolt ein relativ großes Problem damit hatte. Ich habe neulich irgendwo in einer Zeitung gelesen, jede dritte Zelle war offenbar irgendwie fehlerhaft. Diese großen, hohen Ausschussraten, die kosten ein Unternehmen wahnsinnig viel Geld. Definieren Sie bitte daher erstmal dieses Wort Ausschuss in der Zellfertigung. Wann ist denn eigentlich eine Zelle ja, untauglich für den Kunden und gibt es da vielleicht verschiedene Definitionen?
Also Ausschuss gibt es an eigentlich jeder Stelle im Produktionsprozess. Am wichtigsten ist sicherlich ganz vorne das Mischen und das Beschichten. Wenn ich mir die fertige Zelle am Ende anschaue, dann ist der Ausschuss wird in der Regel, also es gibt drei Kennzahlen, die ich mir besonders anschaue. Und das ist einerseits die Kapazität, also wie viel Strom geht in die Zelle rein, geht genug Strom rein oder zu wenig, die Leerlaufspannung und wie sich die Leerlaufspannung über die Zeit entwickelt. Das heißt, ich habe eine Zelle, die lade ich, ich messe die Spannung, dann lasse ich die Zelle 1-2 Wochen liegen, nehme die Zelle wieder und gucke, ob sich die Spannung verändert hat, also ob eine Selbstentladung stattgefunden hat. Und das dritte ist der Innenwiderstand. Und das sind so die klassischen Kennzahlen an einer fertigen Batteriezelle. Und die Gründe, also an jedem einzelnen Prozessschritt gibt es dann verschiedenste Gründe, was ich mir anschaue und als Ausschuss zu deklariere. Aber bei der fertigen Zelle, wie gesagt, die letzten drei Größen. Kapazität, Leerlaufspannung, Innenwiderstand.
Es gibt zum Beispiel viele Fehler, die so aus der geometrischen Genauigkeit in der Zelle herstammen. Also wie gut steht die Anode der Kathode gegenüber und deckt der Separator wirklich die komplette Fläche ab? Da sind auch Sicherheitsmargen drin, aber die werden immer mal wieder gerissen. Dann sehen wir bei Rundzellen zum Beispiel, dass dieser Wickel, der in die Rundzelle reinkommt, dass der nicht wirklich rund ist, sondern dass er so oval ist. Das heißt, wenn die Zelle geladen und entladen wird, dann dehnt sich dieser Wickel ungleichmäßig aus oder würde sich ungleichmäßig ausdehnen, was dann eben zu einer Alterung führt. Dann gibt es Schweißprozesse in der Zelle, also Kontaktierung von Elektroden wieder woanders hin. Dort kann es natürlich auch Schweißstellen geben, die nicht ganz durchgehen oder wo die Kontaktierung einfach nicht gut ist. Das heißt, man hat einen Wackelkontakt im Prinzip in der Zelle. Also auch das kann ein Fehlerbild sein. Oder eben Partikel, also Verunreinigungen in der Zelle, die dann zu einer Wölbung der Elektroden führen oder vielleicht auch zu einem Kurzschluss dann, wenn der Partikel besonders groß ist. Also sag mal, sehr viel im Kleinen, sehr viel, was eben auch schwierig zu detektieren ist, was sich dann teilweise auswirkt in den Kennzahlen, die der Florian Degen genannt hat, also bei diesem elektrischen Test, die aber auch teilweise unentdeckt bleiben. Also das, auch das kann passieren. Aber ich glaube, man kann jetzt nicht sagen, es gibt diesen einen Fehler und darauf müssen wir achten, sondern wie Florian Degen gesagt hat, an jedem Prozessschritt im Prinzip kann man Beispiele finden, wie solche Fehlerbilder dann aussehen.
Also wenn ich die Paste auf meinen Stromleiter auftrage, kann ich da ganz, ganz viele Beschichtungsfehler haben. Um mal ein Beispiel zu nennen, ich habe zum Beispiel eine kleine Agglomeration. Das heißt, ich habe meine Paste nicht richtig gemischt, dann habe ich irgendwie zusammenklebende Partikel, die beschichte ich und habe diese Agglomeration dann auf der Elektrode. Das kann dazu führen, einerseits, dass ich hinten meine Maschine beschädige beim Kalandrieren. Oder aber, dass diese Agglomeration dann in der fertigen Zelle irgendwann den Separator durchsticht, was dann zu einem Kurzschluss führt, was dann wiederum zu einer thermischen Entwicklung führt, was dann wieder zu mehr thermischer Entwicklung führt. Und dann passiert dieses sogenannte thermische Event, was heißt, die Zelle brennt. Und das alles nur wegen so einer ganz kleinen Agglomeration von Pulver, was nicht ordentlich gemischt wurde vor dem Beschichtungsprozess. Und beim Beschichten gibt es locker 10, 20 verschiedene solche Fehler, manche weniger kritisch, aber auch einige, die immer das ähnliche Resultat haben, thermisches Event, thermisches Durchgehen, brennende Zelle. Das gilt es zu vermeiden.
Blöde Frage an der Stelle, wird eigentlich jede einzelne Zelle bei diesem Formierungsschritt, dieses erstmalige Aufladen der Zelle, nochmal gecheckt, automatisiert oder checkt man sozusagen nur einzelne Stichproben einer Charge? Wie macht man das genau?
Man muss unterscheiden, auch schon bei der Formierung bekomme ich ja Informationen über den Zustand der Zelle. Letztendlich wird jede Zelle einzeln getestet. Das muss man sich auch nicht vorstellen, dass das sehr, sehr lange dauert. Kapazität, also wie viel Strom geht rein, kann ich auch bei der Formierung ein Stück weit mitbekommen. Leerlaufspannung, Innenwiderstand, das sind alles relativ schnelle Prozesse. Und die Zelle wird am Ende jede getestet, ja.
Ja, Sie haben jetzt gerade davon gesprochen, dass das auch ein Stück weit Erfahrung ist, die man dann hat, ob man dann sich entscheidet, das jetzt als Ausschuss oder eben nicht zu deklarieren. Dann kann ich mir vorstellen, das ist natürlich so, dass automatisch chinesische Hersteller, asiatische Hersteller, die viel mehr Erfahrung damit haben mit dieser Produktion, dann natürlich viel eher mal sagen, nee, das passt schon, als jetzt europäische Hersteller, Northvolt beispielsweise, die dann im Zweifelsfall eher gesagt haben, das können wir, glaube ich, nicht verantworten, wir nehmen das jetzt in Kauf, dass das eben Ausschuss ist.
Ja, das ist korrekt. Also letztendlich kann ich meine das Toleranzband, was Christoph Neef gerade genannt hat, wenn ich weiß, das hat keinen Einfluss oder wenig Einfluss, kann ich das Toleranzband größer machen und ich kann dann auch mehr Abweichung tolerieren. Also Abweichung ist was ganz Normales in der Produktion, ist normal verteilt, die Gauss-Kurve. Dann ist eben die Frage, was schneide ich links und rechts ab, was toleriere ich? Und wenn ich weiß, dass gewisse Zustände in der Produktion, also in den produzierten Halbzeugen, kein Problem sind später, dann kann ich das akzeptieren. Dann wird aus vermeintlichem Ausschuss ein OK-Teil. Also das Ausschuss ist auch eine Definitionsfrage.
Ja, Patrick hat es gerade schon gesagt, Ausschuss kostet natürlich die Unternehmen auch immens viel Geld. Sie haben das ja berechnet. Wie hoch ist das denn so durchschnittlich? Wie hoch sind denn die Ausschusskosten pro Prozent Ausschussquote so ungefähr?
Die Ausschussquote hängt immer ein wenig davon ab, in welchem Jahr des Start of Productions ich mich befinde. Das ist logisch, dass wenn ich gerade direkt anfange, ist die Ausschussquote höher, als wenn ich im zweiten, dritten oder vierten Jahr bin. Um mal ein paar Zahlen zu nennen, also im ersten Jahr liegen die Ausschussquoten durchaus schon bei 25-30%. Also man kann das jetzt aufrunden und sagen, tatsächlich ein Drittel. Zwei Drittel ist gut, ein Drittel ist Ausschuss. Die Zahlen gehen dann immer weiter runter über die Jahre, aber auch in Jahr 5 sind wir irgendwo bei 8-9%. Um das mal einzuordnen, in einer gut funktionierenden Fabrik in der Automotive Industry, davon rede ich jetzt nicht von Batteriezellen, sind eher 2-3% Ausschuss die Regel und das Ziel. Das heißt, selbst eine Gigafabrik, die 5 Jahre schon produziert, hat einen noch vergleichsweise hohen Ausschuss. Das haben nicht nur die europäischen Batteriehersteller, sondern das haben auch die asiatischen Zellhersteller, die ihre Batteriefabrik hier in Europa, in Osteuropa bauen. Auch die laufen nicht von Anfang an richtig gut, sondern auch die haben mit hohen Ausschussquoten zu kämpfen.
Letztlich ist es natürlich auch wieder eine betriebswirtschaftliche Frage. Also Ausschuss zu reduzieren heißt unter Umständen eben meine Prozesse anzupassen oder vielleicht auch an der Linie nochmal was anzupassen. Das heißt, ich muss die Linie offline nehmen. Und das ist natürlich eine Abwägungsfrage. Produziere ich lieber mit einem gewissen Ausschuss stabil so weiter oder sage ich, ich nehme diese Linie nochmal offline oder verschiedene Prozessschritte offline, um hier irgendwas zu ändern? Also natürlich ist es immer gut, den Ausschuss zu reduzieren, aber das ist auch wiederum mit Kosten verbunden, das zu tun. Das heißt, irgendwo hat man vielleicht so einen Optimalpunkt, der dann doch nicht bei 100% Yield liegt, also oder bei den 2% Ausschuss aus der Automobilindustrie, sondern man gibt sich eben zufrieden mit einem größeren Ausschuss, weil es ansonsten sehr viel Aufwand bedeuten würde, Änderungen durchzuführen. Ein eingefahrenes Werk von dem Hersteller CATL zum Beispiel dürfte deutlich weniger Ausschuss produzieren, wie jetzt ein neu hochgefahrenes Werk. Also wir können nicht sagen, der Hersteller CATL ist hier immer besser oder hat immer einen niedrigeren Ausschuss als ein europäischer Hersteller, sondern auch dort wird es aufs Produkt und auf die Linie und auf die Neuigkeit oder Innovativität vielleicht auch, die er da reinnimmt, ankommen.
Jetzt bin ich mir sicher, dass diese Ausschussquoten natürlich irgendwie sich beziehen auf ein Output-Level. Also sagen wir mal, CATL stellt wirklich viele Gigawattstunden her mit einer geringen Ausschussquote, sind aber trotzdem am Ende sehr viele Dollars, die da sozusagen verloren gehen. Können Sie mal irgendwie so eine ganz grobe Hausnummer nennen, wie viel denn beispielsweise Northvolt für den Ausschuss pro Monat, pro Jahr irgendwie ausgegeben hat? Wie viel Nullen stecken dahinter?
Bei Northvolt wissen wir das natürlich nicht genau. Wir können aber über klassische Modelle das ein Stück weit berechnen, haben wir ja auch gemacht. Also für eine Standard-Giga-Fabrik mit 40 Gigawattstunden pro Jahr Produktionskapazität, da kostet jedes Prozent Scrap-Rate 30.000 Euro pro Tag pro Prozent Scrap Rate. Wenn ich jetzt irgendwie 20% habe, dann kann ich das entsprechend hochrechnen. Das ist dann 20 mal 30.000 und das ist nur der Tag. Und wenn ich dann das 2 Monate habe, dann summieren sich eben die Zahlen. Und da kommen wir, auch wenn sich 30.000 Euro jetzt wenig anhört, mit der Multiplikation kommen wir sehr, sehr schnell auf 30.000 wenig im für eine Gigafabrik, nicht für uns als Privatperson, kommen wir doch sehr schnell auf sehr, sehr große Zahlen.
Können Sie uns da nochmal beschreiben, was jetzt passiert, wenn man jetzt hier irgendwelche Ausschusszellen hat, die man rausgefiltert hat? Erstmal, wie wird das rausgefiltert, dann in der Produktion nochmal ein bisschen genauer? Und dann, was passiert denn dann mit denen? Also wir haben von CRTL oder BYD, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher, schon öfter gehört, die haben so Haus- und Hofrecycler, die dann nebenan im Prinzip sind. Ist das alles schon so automatisiert, dass die dann direkt abgezweigt werden und ins Recycling wieder gehen? Oder wie läuft sowas?
Es hängt davon ab, wo der Ausschuss generiert wird. Wenn wir hinten Ausschuss bei der Batteriezelle meinen, also ich habe die fertige Batteriezelle, dann hat Christoph Neef gerade schon gesagt, es findet ein sogenanntes Grading statt. Das heißt, ich untersuche über meine Messverfahren, habe ich eine Grade-A-Zelle, das sind die besonders guten Zellen, die gehen dann zum Beispiel an Automotive-OEMs, oder ist das zwar in den Toleranzen, aber schon relativ weit außerhalb, dann ist das eine als B gegradete, bewertete Zelle. Die ist noch okay, aber nicht ganz so toll. Und alle Zellen, die nicht okay sind, die werden dann nicht ins Feld geführt, sondern können recycelt werden. Allerdings findet ja auch Ausschuss in den ganzen Produktionsschritten davor statt. Und dort wird das Material dann rausgenommen. Und was ich damit mache, hängt dann ein bisschen ab, wie weit ich die Rohmaterialien schon verarbeitet habe. Beispiel ganz am Anfang, Elektroden, die sind noch nicht mit Elektrolyt in Kontakt gekommen. Da kann ich sowas machen wie Direct Scrap Recycling. Das heißt, ich kann sehr nah an der Linie theoretisch das Material recyceln und wieder zurückführen. Wo die Batteriezelle schon weiter verarbeitet, ist mit dem Elektrolyten in Kontakt gekommen, dann wird es ein bisschen schwieriger. Und dann kommen, je weiter ich nach hinten komme in der Batterieproduktionskette, umso mehr findet dann das ganz klassische Schreddern statt und dann das pyrometallurgische Recycling oder das hydrometallurgische Recycling. Das sind die zwei klassischen Wege. Und ja, es gibt Fabriken, die direkt nebenan eine Recyclingfabrik haben und deren Aufgabe es ist, wirklich den Ausschuss zu nehmen, wieder zu recyceln und zurückzuführen. Das funktioniert auch anscheinend betriebswirtschaftlich.
Herr Neef, können Sie diesen ganzen Part des Ausschusses vielleicht nochmal zusammenfassen? Also was sind denn so die größten Hebel, um die Ausschussraten schnell zu senken?
Das mit dem Schnellsenken ist eben ist ein schwieriger Punkt. Und letztlich, es geht um die Erfahrung. Also es gibt kein Patentrezept, so wie wir das jetzt auch skizziert haben. Es gibt 1000 verschiedene Fehlerbilder in der Batteriezelle und ebenso viele Fehlerquellen dann eben, wie das reingekommen ist. Und letztlich komme ich der Sache nur bei, indem ich Erfahrung aufbaue oder mir Erfahrung zukaufe, vielleicht von außerhalb, von Produzenten, die eben mehr Erfahrung damit haben. Also man wird das jetzt nicht runterbrechen können auf, ich muss dies oder das tun und dann kann ich meinen Ausschuss senken. Natürlich ist es immer gut, Daten zu haben. Also Daten und digitale Methoden können dabei helfen, den Ausschuss zu senken. Wenn ich vielleicht irgendwelche Wirkzusammenhänge dadurch feststelle, ah ja, okay, bei Prozessschritt 2 ist irgendwas passiert und das wirkt sich dann im Prozessschritt 4 aus. Das kann mal sein, aber letztlich kommt es tatsächlich auf die, ich glaube, auch persönliche Erfahrung der Ingenieure an. Also ein Patentrezept zu sagen, so kriegst du schnell den Ausschuss nach unten, das gibt's einfach nicht. Und dann kommt eben nochmal der Faktor dazu, wenn ich eine Produktion habe, die tatsächlich Okay-Ware produziert, dann überlege ich mir auch eben immer zweimal, nehme ich die jetzt nochmal offline, um eben was zu ändern oder bin ich eigentlich zufrieden damit und versuche das so ein bisschen im laufenden Betrieb zu machen. Das heißt, es ist gar nicht unbedingt der beste Weg oder der, ich sag mal, der wirtschaftlichste Weg, besonders schnell den Ausschuss zu senken, sondern ich muss eben Optimum finden.
Herr Neef, bei Northvolt, da gab es ja ein bisschen absurde Anekdote oder ein Gerücht, besser gesagt, dass es da zu großen Produktionsverzögerungen kam, weil der chinesische Anlagenbauer irgendwie Verständigungsprobleme mit den Northvolt-Fachkräften hatte und es da wirklich Sprachschwierigkeiten, Sprachbarrieren gab. Können Sie das bestätigen und vielleicht auch ein bisschen ausführen?
Also bestätigen kann ich das nicht, aber ich kann mir das durchaus vorstellen, dass es so ist. Also ich meine, wir kennen das ja auch aus eigener Erfahrung, wie die Kommunikation eben manchmal kontinentübergreifend dann sein kann. Es ist natürlich gerade in der Ramp-up-Phase entscheidend, dass man mit den Zulieferern zusammenarbeiten kann und dass hier auch ein Know-how-Transfer stattfindet, zumindest für neue Akteure. Also wir sehen das auf der anderen Seite auch, dass teilweise die Strategie gefahren wird, überhaupt nicht mit den Zulieferern zu sprechen, also die Maschine einzukaufen und alles, was man dann mit der Maschine tut, sozusagen hinter verschlossener Tür zu machen. Aber das ist sicherlich nicht der Weg, den Northvolt gegangen ist und den jetzt auch ein neuer Zellhersteller gehen sollte. Also ich kann mir das vorstellen, dass das beigetragen hat, dass es dort Kommunikationsprobleme gab, aber letztlich auch das gehört halt irgendwo zum Lernen dazu. also selber die Anlage verstehen und selber die Anlage dann bedienen können und vielleicht zu wissen, an welcher Stelle man warten oder verändern muss. Insofern, ich sehe das jetzt eher als Spekulation an, dass es so ein bisschen auf die Kommunikation zwischen Zulieferer geschoben wird. Das spielt sicherlich auch eine Rolle, dass es jetzt eben asiatischer Zulieferer war und kein europäischer. Dann hätte man da wahrscheinlich anders drüber geredet.
Herr Degen, Sie untersuchen ja tatsächlich viele Gigafactory-Projekte so grundsätzlich. Vielleicht erklären Sie unseren Hörern jetzt auch nochmal, was für Gründe es eigentlich gibt für diese Verzögerung hin zum Produktionshochlauf. Gibt es da Zahlen, die Sie irgendwie sagen können? Wie viel Verzögerung gibt es denn da grundsätzlich bei diesen, glaube ich, knapp ein Dutzend Gigafactory-Projekten in Deutschland? Was sind die Gründe dafür?
Also es gibt natürlich auch Ausreißer, aber im guten Standard 3 bis 9 Monate ist die Verzögerung beim Ramp-up der entsprechenden Gigafactories. Das hängt auch ein wenig davon ab, wer denn die Batteriefabrik betreibt. Ist das eine Firma aus Asien, die jetzt schon die 4., 5. Batteriefabrik baut, oder ist das ein europäisches Startup, was eine Batteriefabrik das erste Mal baut und in Betrieb nimmt? Also 3 bis 9 ist so die Standardabweichung, würde ich es formulieren. Ungefähr 7 Monate ist der gute Durchschnitt. Und um das mal in Zahlen auszudrücken, was das kostet, ein Tag Delay kosten für die eben genannte 40 Gigawattstunden Fabrik ungefähr 1,1 Millionen Euro am Tag. Also das ist vor allem der Verlust, den ich einfahre, dass ich meine Zellen nicht herstelle und verkaufe. Also es ist sozusagen kein echter Verlust, den ich habe, sondern die Opportunitätskosten. Ich nehme einfach keine 1,1 Millionen am Tag ein, weil ich nicht produziere. Und das sind trotzdem Kosten, die ich ja vorher entsprechend berechnet habe.
Man muss auch dazu sagen, wir haben halt den Zustand in der Industrie, dass solche Pläne immer sehr idealisiert kommuniziert werden. Also man geht, wenn man so eine Roadmap vorlegt, wohl meistens davon aus, dass alles funktioniert und dass man eben keine Pufferzeiten braucht. Und dann ist eben hinterher, kann sich so eine Enttäuschung einstellen, auch wenn diese Zeiten, die Florian Degen jetzt auch genannt hat, eigentlich ganz normal sind. Ja, aber das steht halt so meistens in den Businessplänen nicht drin, sondern wird gebaut, dann wird angefangen, dann wird produziert. Also es ist so eine sehr schnelle Abfolge, aber die ist eben nicht immer realistisch. Ich habe das jetzt auch nochmal versucht nachzuvollziehen. Also 2018 hatte Peter Carlson, der Ex-CEO von Northvolt, gesagt, er würde gerne 2020 Zellen produzieren. Und 2022 war dann eigentlich der SOP von der Fabrik und jetzt ist 2024, 2025 und offensichtlich ist man noch nicht da, wo man gerne sein würde mit der Ausbeute. Also diese Zeitskalen sind einfach länger, aber werden anders kommuniziert. Also das heißt, so ein Teil dieser Enttäuschung geht, glaube ich, auch darauf, dass solche Pläne immer sehr, sehr idealisiert dann vorgelegt werden.
Ja, Sie sagen es. Ich glaube, ganz, ganz viele Hörer, wir auch, sind einfach enttäuscht, dass es nicht so schnell geht, wie wir vielleicht in diesem Podcast mal behauptet haben. Ich erinnere mich da an ein Gespräch mit Herrn Heimes, der gesagt hat, dass gerade die deutschen Anlagenbauer dort sehr aktiv sind auf dem Weltmarkt und gerne die Gigafactories mit aufbauen, mit equippen sozusagen. Gehen wir nochmal in die Gründe rein. Ist es vielleicht so was ganz Typisches, wir Deutschen können hier die Gigafactories wegen Bauvorschriften, wegen Sicherheit und sowas nicht aufbauen? Oder ist es nicht vielleicht doch so, dass wir ein bisschen zu arrogant an die Sache rangegangen sind und diese Komplexität nicht einfach doch unterschätzt haben?
Mein Arrogant ist wieder so ein großes Wort, aber tatsächlich ist es so, dass die Gigafactory in China schneller entsteht als in Deutschland oder Europa. Also da ist alles unter 24 Monate ist da eigentlich drin, von Baustart bis wir fangen jetzt an zu produzieren oder zumindest mit Ramp-up. Da sind die einfach schneller als wir. Das stimmt schon und das mag viele Gründe haben, wie auch jetzt Genehmigungsverfahren oder wie lange eben so ein Bau dann doch länger dauern kann. Das ist alles richtig. Ich will das jetzt nicht Arroganz nennen. Ich glaube, man bräuchte wahrscheinlich so ein bisschen mehr Demut vor diesem Thema Skala, weil jetzt ist der Anspruch da, eine Gigafactory, die muss 40 Gigawattstunden pro Jahr produzieren. Und das ist halt schon einfach eine Hausnummer. Und so haben die chinesischen Hersteller auch nicht angefangen. Also da gibt's Werke von CATL, die liefen über 5, 6, 7 Jahre auf unter 10 Gigawattstunden. Also da waren dann eine Linie oder zwei Linien waren da installiert und die haben deutlich weniger produziert. Und daran haben die gelernt. Und dann haben sie irgendwann gesagt, okay, jetzt skalieren wir hoch auf die 24 Gigawattstunden. Also ich glaube, wenn man das jetzt Arroganz nennen will, dann liegt es vielleicht da drin, dass wir erwarten, wirklich von 0 auf 100 zu kommen und eben diese Lernphase gewissermaßen, naja, versuchen auszulassen. Das ist, glaube ich, auch ein Punkt, den man vielleicht lernen kann, wenn man über, sag ich mal, das nächste Projekt redet oder wie man so eine Skalierung, so ein Scale-up schaffen will. Offensichtlich ist da eben doch eine Lücke zwischen, ich kann auf der Pilotlinie produzieren und ich kann 24 Gigawattstunden produzieren.
Was wäre denn Ihr Rat an europäische Hersteller? Wie könnte man jetzt am besten Gigafactories aufbauen?
Man muss es machen, das finde ich gut. Also wir diskutieren viel über Northvolt und über mögliche Fehler. Man muss aber auch ganz klar sagen, da hat sich jemand hingestellt und gesagt, ich baue jetzt den größten europäischen Batteriezellhersteller. Und das ist mutig. Und wir haben in der Vergangenheit genug deutsche Firmen gesehen, auch Konzerne, die das überlegt haben, abgebrochen haben, angekündigt haben, gestoppt haben. Und darum finde ich es immer wahnsinnig schwierig, an der Seitenlinie zu stehen und sagen, ach, das war zu komplex und die haben zu viel sich vorgenommen. Weil das muss ein Startup. Also ein Startup failt auch. Und als der Job eines Startups ist es natürlich auch, Versprechungen zu machen, um entsprechend auch Investitionsmittel zu bekommen von Fördergebern. Das muss man alles berücksichtigen. Ansonsten funktioniert das System Startup nicht. Und letztendlich muss aus meiner Sicht, der Weg muss gegangen werden. Man darf sich nicht zu sehr links und rechts verlaufen. Man sollte realistischer an die tatsächlichen Pläne rangehen und die auch kommunizieren. Also nicht sowas wie, in einem Jahr ist die Gigafactory fertig und wir produzieren zu 100%. Das muss man mit einplanen, mit Demut, mit Respekt. Und das, glaube ich, würde dann auch die öffentliche Enttäuschung, auch von mir persönlich, ein Stück weit reduzieren.
Jetzt gibt's auch ganz viele Hörermails bei uns, die sagen, Mensch, geht nicht so pessimistisch ran, wie das vielleicht gerade von mir so rüberkam. Herr Degen, vielleicht allerletzte Frage in diesem Podcast. Was sind denn die neuen aussichtsreichen Unternehmen? So eine Cellforce beispielsweise oder eine Custom Cells oder vielleicht auch Cut-L in Thüringen. Die sind ja in den Startlöchern, die können ja produzieren. Welche von diesen Unternehmen, die wir vielleicht noch nicht so ganz auf dem Schirm haben hier im Podcast, sind denn so die neuen aussichtsreichen Spieler in der Zellfertigung in Deutschland?
Ja, das ist natürlich jetzt schwer, hier besondere Firmen tatsächlich zu nennen. Sie haben gerade schon einige Firmen genannt, Custom Cells, Universell und so weiter. Der Vorteil von denen ist, die wachsen von unten nach oben. Also Custom Cells gibt es ja auch schon eine Weile und die haben nicht groß angekündigt, der größte europäische Zellhersteller zu werden, sondern sie sind im Markt aktiv. Die lassen sich ihre Zeit, die wachsen. Custom Cells hat ja auch gute Investitionsrunden hinter sich, stellen Leute ein. Und wenn ich da in die letzten 5 Jahre zurückblicke, hat sich auch der Personalstamm verdreifacht, vervierfacht, viele Investitionen. Das kriegen wir alles gar nicht mit. Und ich glaube, das ist der richtige Weg. Die machen es mit Demut, mit Respekt. Und wer weiß, vielleicht in 3, 4, 5 Jahren ist Custom Cells oder Universell, die schon seit mehr als 5 Jahren im Markt sind, dann einer der größten Zellhersteller. Und ich glaube, das ist tatsächlich, wie gesagt, der richtige Weg. Die kleinen Startups, die zurzeit die Öffentlichkeit nicht auf dem Schirm hat.
Ja, ein schönes Schlusswort. Herr Degen, Herr Neef, herzlichen Dank für Ihre Expertise und Ihre Einschätzung. Liebes Publikum, schreiben Sie uns doch mal in die Kommentare, was Sie dazu denken. Was sind Ihre Gedanken, Ihre Fragen, die vielleicht auch noch offen geblieben sind? Ansonsten hören und sehen wir uns wieder am nächsten Sonntag. Machen Sie es gut bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss, hat mich gefreut.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Mössling und Patrick Rosen. Dieser Podcast wird produziert vom Helmholtz-Institut Ulm, dem Exzellenzcluster Polis und Celeste, dem Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Ulm. Außerdem unterstützen diesen Podcast das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.